Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Ich zitiere immer dieses afrikanische Wort: Wer eine Schule eröffnet, der schließt ein Gefängnis. Man müsste heute auch dazu sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen inkorrekt ist politisch, wer eine Schule oder eine Berufsschule eröffnet, der verhindert, dass die Leute als Migranten im Mittelmeer ertrinken.
Heute in der Sonntagsjause verkosten wir Rumkugeln nach einem Rezept von ihrer Großmutter, ich glaube Anna Wallner. Die Großmutter von Missio Nationaldirektor Pater Karl Wallner. Herzlich willkommen.
Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich hier bin. Die Rumkugeln sind von meiner Oma. Ich habe als Kind sehr gerne gebacken. Ja, das war so ein Zeitvertreib nach der Schule, dass ich dann nicht kann Sachen dorten konnte. Ich konnte. Jetzt bin ich ins Gegenteil gerutscht, weil ich lebe hier als Einsiedler in Wien, in der Nationaldirektion, kann man sagen. Also ich bin ein ganz grauenhafter Koch, aber unsere Rumkugeln, die von meiner Oma, die kann jeder machen.
Danke jedenfalls für die Einladung zu Ihnen hier in die Missio-Zentrale. Wir sind hier in einem Büroraum, der ist aber nicht ungemütlich. Es ist ein Holztisch und wir haben schon Kaffee bekommen, auch Wasser dazu, wie das in Wien üblich ist. Es gibt Zimmerpflanzen, ein Bild der Pauline Marie Charicot, ihrer Patronin, natürlich ein Kreuz und eine Kaffeemaschine.
Ja, und an der Wand hängen meine Chefs. Ja, das ist Papst Franziskus, das ist Kardinal Tagle. Und das ist Kardinal Schönborn.
Passen die auf oder sind sie Schutzengel?
Also Sie sollen uns hier erinnern, in diesem Beratungsraum, im Paulinum, wo eben die selige Pauline Marie Charicot uns an den Ursprung vor 201 Jahren erinnert, dass wir für den Papst, für die Gesamtkirche, für die Universalkirche arbeiten. Wir sind ja die Werke, die der Papst leitet, er ist selbst Chef unseres Dikasteriums, um eben den Ortskirchen eine Hilfe zu geben, damit sie nicht darauf vergessen, dass sie nur ein Teil dieser riesigen 1,4 Milliarden großen Weltkirche sind. Und das ist unsere eigentliche Aufgabe, diese Animationen, wie Papst Franziskus das sagt, aufrechtzuerhalten. Und drum, also er winkt hier sehr freundlich runter, ich sehe direkt über den Kopf drüber rauf auf den Papst Franziskus, war vorgestern erst in Rom unten. Also das ist eben unsere Aufgabe. Wir sind zum Service für die Ortskirchen da. Und zugleich eben jetzt ist Österreich dann zum Service für die Weltkirche da, weil wir hier ja auch konkret Spenden sammeln, um eben den jungen, wachsenden Kirchen zu helfen.
Es gibt aber ein Leben vor Missio. Sie sind sehr jung eingetreten, mit 19 Jahren sind Sie in der berühmten Zisterzienserabtei Heiligenkreuz eingetreten und sind durchmarschiert. Sie müssen ein unheimlich guter Schüler und Student gewesen sein. Sie haben super Spezies promoviert und waren dann auch Professor, haben die Hochschule Benedikt XVI. Geleitet. Habe ich irgendwas vergessen?
Also ich bin schwarz-weiß gekleidet, nicht? Also wir Zisterzienser haben dieses schöne Gewand, das auch schlank macht und ein bisschen sich auch in der Natur wiederfindet, bei Panda-Bären, Zebras und Orcas und so weiter und Störten. Aber ich bin eigentlich habe ein sehr buntes Leben hinter mir. Ich bin jetzt 60 und wenn ich zurückblicke, ist es selbst für mich ein bisschen nicht zu fassen, was der liebe Gott mir alles zugemutet hat. Ich war ja auch Landpfarrer 8 Jahre lang in Sulz im Wienerwald, bin sehr jung dann eben Professor geworden. Dass ich super Spezies promoviert habe, das verdanke ich ein bisschen meinem Perfektionismus und meinem Strebertum. Ich war ein Streber als Gymnasiast und jetzt... Also es ist dann sehr bunt gewesen, weil der Aufbruch der Hochschule, der Aufschwung von Heiligenkreuz, wie ich eingetreten bin, hat mein Heimatpfarrer gesagt, du wirst doch nicht so blöd sein und in Heiligenkreuz, den Wienerwald, eintreten. Die sterben bald aus. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind ja 104 Mönche jetzt und das größte Kloster Europas mit 3 Prioraten und 7 Novizen derzeit. Und mein großes Glück ist es auch, wenn ich hier jetzt derzeit in Wien arbeite, immer wieder ein Heiligenkreuz zu erleben, wie diese Gemeinschaft einfach stark ist. Stark im Glauben, stark in der Liturgie, stark auch in der Normalität, muss man sagen. Was heute ein bisschen ein Luxus in der Kirche geworden ist, weil die Ränder eben wachsen. Und ja, und dann hat man mir eben zugemutet, 2016, vielleicht weil ich für die Hochschule so viel Fund geraced habe, haben die Bischöfe mich eben Rom vorgeschlagen als Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke. Da bin ich in einer völlig neuen Welt gelandet.
Da wollte ich Sie fragen, normalerweise in einer auch kirchlichen Position, aber in der normalen Welt hat man ja ein Hearing. Das fällt da aus, wenn man ein Mission-Nationaldirektor wird.
Ich bin hier die zweite Wahl. Also es war so, dass mein Vorgänger Leo Marsburg statt 10 Jahre 12 Jahre war. Es war schon einer ernannt von Rom und dort dann dessen Ordensgemeinschaft ihn wieder zurückgezogen. An mich hatte man beim ersten Durchgang nicht gedacht. Ja. Ich glaube, das war dann so die Idee. Also der sammelt viele Spenden für die Hochschule und der ist gerne in der Öffentlichkeit oder der scheut sich nicht, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also was dazu geführt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ist dann mal der damalige Bischof Schwarz von Linz vorgefahren in Heiligenkreuz und hat den Abt gefragt, ob das möglich ist. Und der Abt hat dann eben zugestimmt, auch deshalb, ich war gerade zum 5. Mal zum Rektor der Hochschule gewählt, habe dann in der Hälfte der Amtszeit auch zurückgelegt, weil man nicht 2 solche Aufgaben bewältigen kann, haben wir es eigentlich hier in Wien viel leichter vorgestellt. Ich war ja immer großer Bewunderer vom Kundner, weil ich den als junger Ministrant in Wampersdorf erleben durfte, weil ich den auch dann als Weihbischof erleben durfte, wie ich Sekretär des Abtes war. Und dann haben wir gedacht, na gut, super, und in den 80er Jahren war Missio ja ganz groß. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt lernst du was Neues kennen. Und ich habe mir gedacht, hältst einfach dein Gesicht hin und schaust nett, ja, und bittest die Leute um Spenden. Aber ich muss sagen, 2016, 17, 18, das waren die schwierigsten Jahre meines Lebens, weil das Desinteresse an Weltkirche, Weltmission derartig gewachsen war. Und also,
da möchte ich aber ja so auf ein Klischee kommen bei der Mission. Ja. Da denkt man ja vor allem so an das Niedertaufen von ganzen Dörfern in Afrika, wo also ein engagierter Missionar oder beherzte Schwestern kommen, um die alle zum rechten Glauben zu führen. Spielst du das heute noch so?
Nein, also bei uns ist es einfach so und eigentlich so seit Pauline-Marie Charicot, ja, also seit 200 Jahren kann man sagen, läuft es so, läuft Mission so, dass dort die Missionare, die Schwestern und so weiter vor Ort sind und wir unterstützen deren karitatives Engagement. Und wenn die eine ökologische Kläranlage brauchen und wenn die eine Schule brauchen, ein Waisenhaus, eine Vocational School, berufsbildende Schule, dann sind wir bereit, sie zu unterstützen. Also Mission heißt eine Unterstützung eigentlich der Pastoral und der Caritas und der, ja, also wie soll ich sagen, des sozialen Engagements. Man muss sich mal vorstellen, es gibt in diesen ganzen Ländern, in vielen Ländern keine Pensionssysteme, es gibt keine Vorsorge für Witwen, es gibt, die Bildung ist eine große Katastrophe. Ich zitiere immer dieses afrikanische Wort, wer eine Schule eröffnet, der schließt ein Gefängnis. Man müsste heute auch dazu sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen inkorrekt ist politisch, wer eine Schule oder eine Berufsschule eröffnet, der verhindert, dass die Leute als Migranten im Mittelmeer ertrinken. Ja? Weil die Leute vor Ort eben jetzt eine Möglichkeit brauchen, um leben zu können. Und da ist die Kirche wirklich ganz, ganz stark und das unterstützen wir eben. Oder zum Beispiel auch die Tatsache, dass die Priester keine Gehälter haben. Die afrikanischen Bischöfe können denen keine Gehälter zahlen, aber auch Asien, Südamerika. Das heißt, die Messstipendien, die wir weitergeben 1:1, wo dann für deinen verstorbenen Vater und so weiter, irgendwo in Peru, in Myanmar, auf den Fidschi-Inseln oder in Südindien ein Priester fromm die Messe feiert, das globalisiert die Kirche auch und unterstützt dann eben jetzt auch zugleich die Priester.
Sie haben ja schon verraten, dass Sie am Sprung sind nach Mosambik, da haben Sie ja ein großes Projekt. Ihr Patron ist der heilige Karl Borromäus und Sie wollen da ein großes Krankenhaus errichten.
Das ist was sehr Spezielles, was Missio in dieser Weise noch nie gewagt hat. Sie erinnern sich an diese Situation, an diese Depression im ersten Lockdown, März, April 2020. Und in dieser Situation, wo ich allein die Messe feiern musste in unserer Kapelle, mit Übertragung aber, und wo man hier in Wien war alles tot, die Polizeidrohnen sind drüber geflogen und ich hatte auch Angst, dass Missio untergeht. Ich dachte, wer wird uns jetzt noch spenden und jetzt ist es vorbei und so. Und in dieser Situation habe ich ein Gelübde gemacht, weil nämlich ich ja vorher schon bei meinen Besuchen gesehen hatte, wie furchtbar die medizinischen Zustände in Afrika sind. Also Corona war für uns eine Bedrohung, aber was ich dort gesehen habe an Kindern, die auf Skelett abgemergelt waren, an Leuten, die keine Wundversorgung bekommen konnten, wo die Leute sterben müssen, weil es keine Dialyse gibt und so. Also deshalb habe ich gesagt, ich mache ein Gelübde, wenn wir gut rauskommen aus Corona, dann möchte ich in einer armen Gegend Afrikas ein großes Krankenhaus bauen. Die Idee kommt auch, das muss ich dazu sagen, ist ein bisschen komisch, aber 300 Meter von hier steht die Karlskirche. Und die erinnert an die letzte Pandemie, die wir hatten, das war die Pest von 1710, 1711. Und damals hat Kaiser Karl VI. Diese Kirche bauen lassen. Die haben gesagt, das ist nicht zeitgemäß, wir bauen in Afrika ein Krankenhaus. Und jetzt haben wir dort bereits mit den Missionsbenediktinern begonnen. Das sind 4 Mitbrüder vor Ort. Mission Österreich wird in Mosambik, in der Nähe von Nampula, in einer sehr armen Gegend, ein großes Krankenhaus errichten und zugleich eben fördern, dass dort ein Kloster entsteht. Und das hat noch eine weitere Bedeutung dazu bekommen, weil der islamische Staat, der Islamismus expandiert mit Brutalität ja, dort, weil der islamische Staat eben im Norden von Mosambik schon versucht hat, Fuß zu greifen. Und deshalb müssen wir versuchen, dort auch jetzt als Christen mit Nächstenliebe, mit gratis medizinischer Versorgung für die Ärmsten dort präsent zu sein, einfach um dort in eine Gegend, die durch Hass gefährdet ist, Liebe reinzubringen.
Jetzt ist das Ganze körperlich für Sie auch nicht unanstrengend. Langstreckenflüge, ja. Klimawechsel, also ja. In zwischen ja. europäischem Winter und vielleicht einer heißen Sonne in Zentralafrika. Wie schaut denn das aus auf den Projektreisen?
Also die Projektbesuche sind sehr anstrengend. Also mich hat man gefragt, wirst du dann oder nicht mehr bei Mission Business weitermachen? Da habe ich gesagt, nein, ja. Also die Vorstellung, wir verwenden zum Beispiel auch nicht das Wort Reisen nicht, ja? Weil bei Reise denkt jeder am Strand liegen oder irgendwas. Ja? Es ist natürlich interessant, weil wo gibt es Priester in Österreich, die durch die Slums von Kalkutta gegangen sind, ja? Und dort eben 2 Tage in diesem Dreck und Schlamm und in diesen Kloaken waren. Wo gibt es Priester, die Unterernährung auf 4000 Meter auf den Anden gesehen haben, dort die Messe gefeiert haben mit einem Bergdorf. Also das ist schon von der Sache her natürlich, ich bin ein bisschen ein Abenteurergeist, ist schon interessant. Ja. Und wenn ich manchmal die Bilder durchschaue, allein auf meinem Handy, also ich fasse es oft nicht, was ich erleben darf. Das ist ja tatsächlich ein Privileg. Zugleich eben ist es wirklich furchtbar anstrengend.
Sie haben jetzt schon 2-mal Digitales angesprochen. Sie sind ja. auf Facebook aktiv, ja. Sie haben auch einen Instagram-Kanal. Da heißen Sie
Mission Monk.
Und als besonders Erfolgsprojekt gelten Ihre Messen, die Sie jeden Tag streamen um ja. 12 Uhr aus der Lichtervölkerkapelle. Und Sie haben selber erzählt, auch ja. während Corona haben Sie hier die Messe gefeiert. Welche Kontakte haben Sie denn über die digitalen Medien bekommen?
Also es ist einmal grundsätzlich so, ich bin ja 2007 hineingerutscht in diese Medienwelt. 2007, wie Papst Benedikt kam und so weiter, Ansturm der Medien, vorher schon Florian Henkel-Donnersmarck mit seinem Oscar-Film. Und mir war dann klar, einmal in den Seitenblicken zu sein und nicht rüberzukommen, ist mehr Werbung für die Kirche, als wenn du ein Leben lang vor 100 Leuten predigst. Ja. Und dann haben wir hier bei Missio genauso ein Studio eingerichtet und wir hatten dann die Gnade, dass wir Kameras in unserer kleinen Kapelle hier haben, hatten, 2020 schon. Wir haben damals schon 3-mal in der Woche die Mittagsmesse übertragen. Das war im Prinzip eine Mitarbeitermesse hier. Es war ja nicht viel los bei Missio. Das ist ja dann erst losgegangen, dass die Leute zu uns auch gekommen sind. Das war für Mitarbeiter, aber eben jetzt KTV und EWTN haben das übernommen und in den Livestream haben wir es auch gestellt. Wie dann der erste Lockdown kam ja, und erst alle draufgekommen sind, ja, also kein Live-Messbesuch ist möglich, wie übertragen wir, hatten wir schon die Möglichkeit dazu. Und mein CEO, der Markus Andorf, hat dann gesagt, ab sofort jeden Tag Messe um 12 Uhr. Und das haben wir gemacht. Und das ging bis Hongkong, bis zu den Känguru-Inseln, bis Argentinien. Es haben Priester parallel konzelebriert zu Hause, die im Lockdown eingesperrt waren. Also es war unglaublich die Reichweite, die wir hatten, die in die Hunderttausende und vielleicht Millionen gegangen ist. Und wir haben das bis heute durchgehalten. Und dann haben wir hier auch beim Umbau ein professionelles Studio eingebaut, ein Alle-Welt-Fernsehstudio. Wir interviewen sofort, wenn Missionare, Bischöfe kommen, und da kommen viele bei uns vorbei und haben deshalb einen medialen Output und machen Weltkirche bekannt.
Aber Sie bekommen, wie ich das heraushöre, auch Feedback, wirklich Sie dann als Seelsorger anschreiben oder kontaktieren?
Naja, wir sind eine Seelsorgestation geworden. Wir haben danach gesagt, wir brauchen ja Interaktion. Die Leute sitzen ja frustriert und verängstigt zu Hause. Und wir haben dann gesagt, bitte schickt uns eure Fürbitten. Wir haben seit dem März 2020, also in 3,5 Jahren, 205.000 Fürbitten bekommen. 205.000 Fürbitten. Ich habe eine eigene Stelle geschaffen für Faith-Raising, also für das Einsammeln von Glauben. Fundraising ist das Einsammeln von Spenden, Faith-Raising ist das Einsammeln von Glauben. Und dass die Leute einfach bei uns, also wir haben das evaluiert danach, in den Lockdowns hatten wir reine Telefonzeiten am Tag von 48 Stunden ist telefoniert worden. Da ist fast jeder hier am Telefon gehangen, hat sich angehört, was die Leute jetzt eben für Sorgen haben. Man muss auch sagen, das war keine rein, also wir haben das nicht gemacht mit einem Hintergedanken, aber diese Leute sind dann alle unsere Fans und unsere Spender geworden. Und deshalb haben sich die Spenden verdoppelt.
Da haben Sie aber ein bisschen Erfahrung mitgebracht, das Heiligen Kreuz.
Ja.
Sie haben CDs aufgenommen,
ja,
und die sind sogar in den USA verkauft worden, mit dem Evergreen Gregorianik, ja, den es schon doch so, also recht lang gibt.
Das war eine Fügung damals. Wir haben aber durch die CDs kein Geld verdient.
Ja, weil wir keine Konzerte haben. Bekanntheit haben Sie erhalten.
Aber die Bekanntheit ist es.
Sie haben ja auch in Ihrer Zeit in Heiligenkreuz einmal eine sehr prominente Besucherin gehabt. Sie haben Mutter Teresa kennengelernt.
Ja, das war für mich sehr prägend. Sechs Wochen vor meiner Priesterweihe 1988 kam plötzlich die Nachricht, Mutter Teresa spricht bei der UNO und sie kann es nicht nach Heiligenkreuz bringen. Ich habe sie dann abgeholt in Wien. Station war das Kinderdorf in der Hinterbrühl, das SOS Kinderdorf. Und ich durfte sie eben chauffieren und 6 Stunden an ihrer Seite sein. Also das ist nicht viel, ja. Mein Vorgänger, der Monsignore Leo Maßburg, war 6 Jahre ihr Begleiter, nicht? Aber es war einfach faszinierend, weil man, und ich erlebe das hier jetzt auch bei so Missionaren, ob jung, ob alt, weil man Nächstenliebe, also das klingt jetzt sehr esoterisch, also Nächstenliebe, die verbreitet eine Aura, ja, eine positive Aura. Ja. Und diese Frau hat einem einfach Kraft gegeben. Also ich werde diese 6 Stunden nie vergessen. Ja. Also an ihrer Seite von einer großen Messe mit 2000 Jugendlichen in Heiligenkreuz, aber auch wie sie dann im Auto auf dem Beifahrersitz neben mir. Jedes Mal, wenn ich von diese Autobahn da runterfahre, von Gieshübel, und dann sieht man über Wien, jedes Mal, ich bin wie getriggert, jedes Mal denke ich dann, und da ist einmal die Mutter Teresa Rosenkranz betend neben mir gesessen, und auf dieses nächtliche Wien geschaut, dieses Licht am Meer. Sie hat für den Gorbatschow damals gebetet. Ja. Dann, oh, let's pray for Vienna. Ich werde das nie vergessen. Ja. Ja. Und auch zum Beispiel ihr Wort beim Abschied dann, wo sie mir einen Sack mit wunderbaren Medaillen in die Hand gedrückt hat. Ich habe gesagt, dass ich in 6 Wochen zum Priester geweiht werde. Dass sie dann gesagt hat, Father Karl, I will pray for you that you will become a good priest. Das hat mich oft aufgerichtet. Ich habe eine Heilige im Himmel, die für mich betet.
Und Sie haben einen zweiten sehr, sehr prominenten Besucher in Heiligenkreuz gehabt, Papst Benedikt.
Ja.
Wie war denn das für Sie? Da waren Sie ja auch noch Rektor.
Es war ein Akt der Gerechtigkeit, weil 1997 war schon geplant, dass der heilige Johannes Paul den Alexei trifft, den russischen Patriarchen. Und da war schon alles geplant gewesen. Ich war damals Pfarrer in Sulz, habe ein bisschen gelitten, dass ich nicht die Öffentlichkeitsarbeit in Heiligenkreuz überhatte. Ich war damals aber glücklicher Pfarrer. Und dann ist es eine Woche vorher abgesagt worden. Und 10 Jahre später, wie dann das große Jubiläum 850 Jahre Maria Zell war, da hat der Abt Gregor dann also sich getraut, immer unter Information der Bischofskonferenz, den Papst Benedikt einzulernen, er sollte die Hochschule besuchen. Und wir hatten im Frühjahr, im Jänner, hatte Papst Benedikt unsere Hochschule päpstlich gemacht. Ja? Und dann ist der Papst gekommen und ich durfte das organisieren. Und es war wirklich ein Highlight meines Lebens, also ich werde es nie vergessen. Das war so eine Atmosphäre, die einfach schön war, weil wir seine Theologie geliebt haben, weil wir ihn in seiner bescheidenen Art auch wahrnehmen durften dort. Und das war wirklich toll.
Das ist auch ein Privileg Ihrer Aufgaben, Ihrer vielen Aufgaben, jetzt in Ihren 60 Jahren oder 30 Jahren als Priester.
Ja,
34 Jahre als Priester, dass Sie mit vielen faszinierenden Persönlichkeiten einfach zusammenkommen. Das erlebe ich jetzt auch bei Ihnen, dass Sie dafür auch sehr dankbar sind.
Ja, auch mit Papst Franziskus. Nicht? Also es war wirklich eine Fügung. Unter dem Theologen Papst Benedikt durfte ich eine Hochschule leiten, die seinen Namen dann getragen hat und die auch besucht hat. Unter dem Missionspapst, das ist eigentlich das Grundanliegen von Papst Franziskus, bin ich jetzt Leiter der päpstlichen Missionswerke hier. Ich war 18 Mal jetzt bei Papst Franziskus. Nicht? Also es ist immer nur kurz und so, aber wir Nationaldirektoren, er sagt auch immer, ihr seid meine Missionswerke. Er hat uns jetzt auch abgegradet in Rom mit der Kurienreform, ist er ja selber der Präfekt unseres Dikasteriums und wir sind in diesem Dikasterium auch an die erste Stelle gerutscht. Also wir kriegen jetzt neue Statuten und so weiter. Ich hoffe, dass sich im Praktischen da auch ein bisschen eine Aufwertung tun wird.
Wenn wir auf die Formalität kommen, also Sie haben jetzt die Kurienreform angesprochen und das Ganze hat ja auch eine gewisse Hierarchie in der Kirche und das ist Ihnen ja auch nicht neu. Es gibt das Name-Dropping, dass Pater Karl Wallner auch unter Umständen einmal Bischof werden könnte. Ist das etwas, was Sie sich überhaupt vorstellen wollen?
Es bewegt mich nicht, es belastet mich nicht. Ich habe schon den Wunsch, was zu verändern. Ja? Und deshalb habe ich den Deal gehabt mit dem lieben Gott als junger Priester gleich. Stell mich dorthin, wo ich am meisten für dich tun kann. Und das war sehr interessant, weil es gab in meinem Leben oft verschiedene Optionen, dieses und jenes und Positionen, die vielleicht hierarchisch auch höher wären als das. Ich bin ein einfacher Pater, ja, ich habe keine Titel. Ich bin halt hier als Mönch jetzt auf 10 Jahre für die päpstlichen Missionswerke, aber ich muss wirklich sagen, ich bin dem lieben Gott für mein bisheriges Leben unendlich dankbar. Ja? Weil wenn ich mal die Hochschule anschaue, die ein Wunder ist, wo ich mitwirken durfte, jetzt auch das Aufblühen der päpstlichen Missionswerke. Aber sonst, ich bin gern in der Öffentlichkeit, aber ich bin nicht eitel und deshalb habe ich null, also in die Öffentlichkeit gehen heißt ja immer, dass du dich auch verwundbar machst. Nicht? Also du setzt dich ja dann auch der Meinung jetzt eben aus von anderen über dich, ja, wenn du irgendwo verborgen bist, was der Ruhe. Das denke ich nicht, weil der Apostel Paulus schreibt, wir wollten euch nicht nur das Evangelium verkünden, sondern euch Anteil geben an unserem eigenen Leben, denn ihr wart uns sehr lieb geworden. Und mein Leben empfinde ich einfach faszinierend und darum gehe ich in die Öffentlichkeit und poste Selfies und so weiter. Aber von Karriere-Denken bin ich wirklich, also danke ich dem lieben Gott, weil ich weiß, dass es sowas gibt, bin ich wirklich völlig frei. Ich bitte nur, wenn meine 3 Jahre hier aus sind, dann in 3 Jahren, bitte, wenn ich noch gesundheitlich die Kraft habe, gib mir noch irgendwas, wo ich noch viel Gutes für dich tun kann.
Ich habe Sie auch deswegen gefragt, weil einige Ihrer Vorgänger sind ja auch Bischöfe geworden. Sie haben mehrfach den Bischof Kuntner angesprochen, der Mitte der 90er Jahre sehr jung verstorben ist und der unheimlich beliebt war, der Sie selber ja auch geprägt und beeindruckt hat. Und das heißt, man sieht an dessen Beispiel, dass er natürlich auch Menschen begeistern kann und dass er auch einen motivieren kann.
Kuntner war eine charismatische Persönlichkeit, ein bisschen bin ich es auch. Ja, es gibt ja jetzt noch also den Kuntner-Preis und die Kuntner-Fans und so weiter. Also das ist eine Gruppe, sie werden nur immer älter, nicht? Also viele kannten ihn nicht mehr. Mich hat er total fasziniert, weil ich eben Ministrant war in Mampersdorf, er ist da zweimal Visitation gekommen. Ich kann mich noch an die Versammlung erinnern im Gasthaus damals. Und er hat damals eine Jugendgruppe angeregt, die ist dann auch entstanden und durch die bin ich katholisch geworden. Also ich verdanke dem Kuntner wirklich viel und ich habe ihn dann, wie ich Sekretär vom Abt Gerhard Radil war, habe ich ihn ein paar Mal auch beim Essen erlebt. Zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, er hat erzählt, da er ist so viel unterwegs als Nationaldirektor in Österreich, dass er einen eigenen Fonds hat, dem ihn private Leute jetzt eben finanzieren, damit er die Verkehrsstrafen zahlen kann. Ja. Also das habe ich mir bis heute gemerkt. Und zum Beispiel, er ist dann gleich als junger Nationaldirektor nach Sri Lanka gefahren und hat mit dem dortigen Nationaldirektor, der jetzt der Kardinal von Colombo ist, der Malcolm Ranjit, diese Idee von den Priesterpatenschaften gehabt. Dass hier jemand in Österreich die letzten 4 Jahre eines Studiums finanziert und durch Gebet unterstützt. Und das sieht man, die Kurven sind der Wahnsinn. Der Kuntner ist 1980 Nationaldirektor geworden. In den 14 Jahren, wo er war, haben sich die Spenden verdreifacht. Und bei den Priesterpatenschaften hat es mit null begonnen. Und wie er dann aus dem Amt, er ist ja gestorben dann im Amt, ja, nach einer Reise nach Nordafrika, und er ist ja, wie er dann gestorben ist, hat es 8600 Priesterpatenschaften gegeben. Ja? Und seit Kundners Zeiten haben wir 25.800 Priester ausgebildet. Wir haben 5 Kardinäle darunter bereits, 192 Erzbischöfe und Bischöfe. Also die Auswirkung auf die Weltkirche, die dieses kleine Österreich durch diesen Aufbruch von Miss Österreich damals genommen hat, ist gigantisch. Und ich eifere dem schon ein bisschen nach.
Ich möchte auch zu einem ganz, ganz anderen Thema kommen. Ich habe erfahren, etwas für mich wirklich Interessantes. Sie hören gerne Musik, und zwar von Michael Jackson. Wie kommt's? Ja,
also, Entschuldigung, ich bin da nicht so selektiv. Also im Augenblick höre ich wenig Musik, weil ich was anderes entdeckt habe. Ich habe diese Audible-Hörbücher entdeckt, ja, weil ich habe meinen Studenten immer gesagt, ihr müsst immer ein theologisches Buch lesen, dann irgendein Sachbuch anderer Art und drittens irgendein Roman, der euch rauskickt. Und nachdem ich jetzt jahrelang nicht zu Romanen und Krimis, ich habe immer Vatikan-Krimis gelesen, gekommen bin, habe ich jetzt ein Audible entdeckt. Jetzt höre ich fast keine Musik mehr, muss ich sagen, weil ich beim Autofahren auch lieber Hörbücher höre. Aber Michael Jackson war immer mein Favorite. Aber auch also Enrico Morricone und so weiter, das sind einfach toll. Aber ich bin da, ich habe keine Musikrichtung, die. Nein, da habe ich. Ich bin kein akustischer Mensch. Also es war wirklich ein Witz der Geschichte, dass ich mit dieser CD, Chant Music for Paradise, also einen Welterfolg, weil wir waren in den Top 10 der Popcharts, aber das war auch damit begründet, dass ich nicht mitgesungen habe, sondern nur darüber geredet habe.
Sie singen selber nicht so gern?
Ich singe schon gerne, ja, aber ich war 8 Jahre Pfarrer und unser Kantor, der Pater Simeon, hat immer gesagt, du musst leiser singen. Weil als Pfarrer musst du die Gemeinde führen, ja, und da ist die Stimme zu laut geworden. Und ja, und bei den Mönchen kommt es alles darauf an, dass das einen Krankkörper gibt, aufeinander. Das Hören ist wichtiger als das Singen.
Man kann auch sagen, man kann eigentlich jeden Tag hat man die Möglichkeit, die Mönche zu hören und mitzubeten, ja, in Heiligenkreuz. Das geht.
Man kann immer live hingehen. Ja, es gibt aber auch auf der Homepage stift-heiligenkreuz.at einen Livestream. Also zum Beispiel, ich sitze hier in der Früh meistens schon ab 5:30, um eben jetzt Dankbriefe zu unterschreiben. Und dann eben habe ich daneben immer meine Mitbrüder im Livestream dabei. Ja. Also so ein richtiges Gebet ist dann bei mir nicht, weil ich sehe dann immer, ich schaue immer, welcher Name, der hat da was gespendet und dann schreibe ich halt brav meinen Namen und das Danke darunter und daneben singen meine Mitbrüder.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Film.
Online oder Print?
Print.
Wasser oder Wein?
Wein.
Auto oder Öffis?
Auto.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Knödel.
Hund oder Katze?
Hund.
Mein letzter Urlaub war?
In Österreich.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Latein.
Ich lese gerne?
Romane.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Lieblingsheilige Mutter Teresa, Lieblingsheiliger Karl Borromäus.
Teamplayer oder Alleinkämpfer?
Ich hoffe beides, ja. Also, ich glaube schon, ja. Naja, als Mönch Teamplayer, aber ich bin halt eine starke Persönlichkeit und ja, ich versuche aber die anderen mitzunehmen, ja, und zu motivieren und nicht runterzudrücken, sondern ich möchte auch hier bei Missio, also ich möchte, dass alle, ich bin kein Control-Freak, ja, sondern ich möchte einfach, dass die Sachen laufen und dass jeder Mitarbeiter einen Erfolg hat in dem Bereich, in dem er jetzt eben für den er zuständig ist.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Lachkabinett.
Das mache ich für die Umwelt.
Naja, ich trenne den Müll, ja, ich versuche Autofahrten zu vermeiden. Bei den Flügen sind wir auch so, dass wir nur dorthin auf Besuch fahren, wo es unbedingt notwendig ist bei den Projekten.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für dich ist mir Eismarillenknödel.
Das will ich Jesus fragen.
Warum heute viele Menschen so zu sind gegenüber seiner Botschaft, weil ich finde sie ganz toll. Und ich merke, dass da oft innere Blockaden sind. Also das möchte ich ihn schon fragen, was da passiert ist, dass wir als Kirche oder was wir falsch gemacht haben, dass wir seine Botschaft heute so schwer in die Herzen der Menschen bringen.
Zu zurück zu unserem Tisch hier. Ich habe jetzt schon diese wirklich Fairtrade Bio-Missio-Pralinen, die ja ein Klassiker sind, verkostet. Eine Rumkugel, die Ihr Pressesprecher Michael Lastritsch gedreht hat, nach dem Rezept Ihrer Großmutter. Aber ich bin selber ja einmal fatal gescheitert. Ich habe das Rezept gehabt und ich habe sie einmal gemacht und dann habe ich den falschen Rum genommen. Jetzt habe ich den richtigen genommen.
Das ist jetzt der 80-prozentige.
Genau, das ist das Geheimnis. Sie haben es verraten.
Genau, er muss 80-prozentiger Rum sein.
Also in Vorbereitung auf unser Interview heute habe ich gestern Abend noch die Rumkugeln gedreht.
Ihre sind besser als die von Michael Lastritsch.
Das ehrt mich jetzt. Danke. Wir verraten sie, wir werden es hören im Podcast. Aber
ganz wichtig ist dafür dieses Hafermark.
Ja, das ist großartig. Was
Unbekanntes. Aber
gibt es in jedem Supermarkt.
Gibt es überall, ja.
Die Kugel, also ich allen Hörerinnen und Hörern empfehle ich, es ist wirklich einfach, kinderleicht, sie haben es mit ihrer Oma in der Küche gemacht.
Genau,
und sie schmecken wirklich gut. Ich lasse Ihnen das Glaserl da. Sie können, wenn Sie wollen, teilen, gell? Ich schraube es wieder zu. Aber mein Mann fand das überhaupt nicht gut, dass ich da den falschen Rum reingegeben habe. Und Sie haben sofort geschmeckt, das war so lustig. Sie haben gesagt, wieso haben Sie keinen Strohrum reingegeben?
Genau,
ja?
Genau,
das ist also das Asset. Ja. Bitte an alle, die es nachmachen, nehmt den original österreichischen Strohrum.
Genau,
ja?
80%.
Alt und durch nichts zu ersetzen. Und ganz zum Schluss, in unserem Podcast haben wir immer noch einen kleinen Hinweis zu der Person, der vielleicht etwas überraschend ist. Der Name ist gefallen. Sie haben von Florian Henkel-Donnersmarck gesprochen. Er ist der Neffe von Altabt Gregor Henkel-Donnersmarck und hat sich auf seinen Film Das Leben der Anderen bei Ihnen in Stift Heiligenkreuz vorbereitet. Und Pater Karl kommt in dem später mit dem Oscar ausgezeichneten Film vor. In welcher Form? Das lösen wir auf nach einem kurzen Werbehinweis.
Werbung.
Schauen Sie eigentlich in Kirchen auch einmal nach oben an die Decke? Genau das hat Stefan Schönlaub mit seiner Kamera gemacht. Ich erhebe meine Augen zu dir. 52 inspirierende Blicke nach oben. So der Titel des neuen Buchs im Wiener Domverlag. Ein besinnliches Geschenk für 28 Euro. Die Bestelladresse ist domverlag.at.
Erklären Sie, wie Sie in einen Oscar-Preis gekrönten Film, nämlich Das Leben der Anderen, hineingekommen sind.
Wir hatten eben den Abt Gregor Henkel-Donnersmarck und sein Neffe, der Florian, der wollte immer Filme machen. Und hat mit einer großen, wie dann sein zweites Kind da war, hat er dann so eine Auszeit genommen im Kloster. Ich habe mich mit ihm angefreundet. Er hat mit uns den Fitnessraum gegründet. Wir haben einen Kraftsportraum in Heiligenkreuz, der sich sehr segensreich auswirkt für die Studenten und so, weil man körperliche Beschäftigung einfach braucht auch. Und dann hat der Florian diesen Film gemacht, Das Leben der Anderen, und ganz überraschend einen Preis nach dem anderen und am Schluss auch den Oscar. Es geht um die Bekehrung eines Stasi-Offiziers, weil er jetzt eben die Liebesaffäre eines von ihm Beobachteten jetzt eben mitbekommt. Ganz ein genialer Film, also der Oscar ist absolut verdient. Und da kommt ein zweiter, auch sympathischer Stasi-Offizier vor, der jetzt eben auch das Gute tut, und dem hat er den Namen Karl Wallner gegeben. Also ich komme in einem Oscar-prämierten Film zumindest dem Namen nach vor, und das ist ein Teil meiner Buntheit, meines Lebens.
Es ist eine entzückende Geschichte, ein netter Abschluss. Pater Karl, es war eine Freude, mit Ihnen zu plaudern. Ich danke Ihnen. Natürlich auch für das Rezept der Rumkugeln Ihrer Großmutter und hoffe, dass sie noch vielen Menschen schmecken werden. Wir haben hier noch ein bisschen was vor, es sind noch viele am Teller. Hier vielleicht kann auch Ihr Team ein bisschen mitnaschen heute noch. Und es gibt natürlich das Rezept mit Fotos in den Shownotes und auf unserer Webseite der sonntag.at/podcast.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.